Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen. Unsere Entdeckungsreise durch die Bibel führt uns zurzeit durch das alttestamentliche Buch Hiob. Ein richtiger Redenmarathon liegt hinter uns. Drei Freunde waren zu Hiob gekommen, um ihn in der wohl schwersten Phase seines Lebens zu trösten. Seine 10 erwachsenen Kinder waren bei einem Hauseinsturz ums Leben gekommen. Ein Großteil seines Besitzes wurde geraubt und schließlich macht ihm auch noch eine schwere Krankheit das Leben zur Qual. Die Freunde, die gekommen waren, um Hiob zu trösten, haben sich mit ihm auf die Suche gemacht nach der Ursache seines Leids. Und alle sind sie zu dem Schluss gekommen, Hiob muss sich gegen Gott versündigt haben, weil dieser ihn so hart bestraft. Hiobs Freunde sind sich einig. Dass Hiobs Leben so sehr aus den Fugen geraten ist, deutet darauf hin, dass Gott ihn für irgendeine schwere Sünde bestraft. Zitat aus Kapitel 22: Ist deine Bosheit nicht zu groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Nein, lautet Hiobs Antwort, ich habe nichts getan, was Gott dazu veranlassen könnte, mir so viel Leid zuzumuten. Alle drei Freunde haben sich nacheinander mit einer Rede zu Wort gemeldet und ihre Argumente vorgebracht. Auf jede einzelne Rede hat Hiob mit einer Gegenrede geantwortet. In einer zweiten Runde folgten noch einmal drei Reden und drei Gegenreden. Inzwischen sind wir in Runde 3 angekommen, die aber völlig anders abläuft. Eliphas, der erste Freund Hiobs, hat noch einmal tief Luft geholt und seinen dritten Vortrag gehalten. Prompt bekam er von Hiob wieder eine Antwort darauf. Dagegen scheinen dem zweiten Freund, Bildad, irgendwie die Argumente ausgegangen zu sein. Nach nur wenigen Sätzen ist er schon am Ende seiner Rede angelangt. Und Zophar, der dritte Freund Hiobs, kommt gar nicht mehr zu Wort. Stattdessen hält Hiob eine lange Schlussrede, die sich über insgesamt 6 Kapitel hinzieht, wobei die beiden ersten davon eine direkte Antwort sind auf Bildads sehr kurze Rede. Auf den Anfang von Hiobs Schlussrede bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Darin führt Hiob seinem Freund die unbegreiflich große Macht Gottes vor Augen. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums, und deshalb sollte sich niemand erdreisten, sein Handeln bis aufs Letzte ergründen und erklären zu wollen. Hören Sie nun aus Kapitel 26, die Verse 11 bis 14. Hiob gibt zu bedenken: Die Säulen des Himmels zittern und entsetzen sich vor seinem Schelten. Durch seine Kraft hat er das Meer erregt, und durch seine Einsicht hat er Rahab zerschmettert. Am Himmel wurde es schön durch seinen Wind, und seine Hand durchbohrte die flüchtige Schlange. Siehe, das sind nur die Enden seiner Wege, und nur ein leises Wörtlein haben davon wir vernommen. Wer will aber den Donner seiner Macht verstehen? Soweit die Verse 11 bis 14. Gott hat Rahab zerschmettert und die flüchtige Schlange durchbohrt. Was ist damit gemeint? Nun, sowohl Rahab als auch die Schlange stehen für grauenhafte Ungeheuer, die symbolisieren, wie die Welt im Chaos versinken würde, wenn sich Gott den Chaoskräften nicht entgegenstellen würde. Und dennoch sei Gottes machtvolles Handeln nur mit einem leisen Wörtlein vergleichbar, sagt Hiob. Kaum auszudenken, was passiert, wenn er den Donner seiner Macht hören lassen würde. Gottes Größe und Macht ist wirklich unermesslich. Im Rückblick auf die vorangegangenen Kapitel kann man wohl sagen, Hiob erkennt Gott als den Schöpfer dieser Welt an. Und er ist sich tief in seinem Innern sicher, dass er bei Gott Rettung finden wird, obwohl er ihm gegenwärtig so viel Leid zumutet. Ich erinnere an diesen einen bekannten Vers aus Kapitel 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Aber was Hiob bisher vermutlich fehlt, ist die Erkenntnis, dass Gott ihn liebt und ihn bei jedem Schritt durchs Leben begleitet. Hätte er bereits diese Erkenntnis, so würde er Gott nicht immer wieder vorwerfen, ungerecht gegen ihn zu handeln, sondern er könnte, wie später der Apostel Paulus sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dass Hiob an diesem Punkt noch nicht angelangt ist, führt mich noch einmal zu der Frage zurück, was denn eigentlich das Hauptthema des ganzen Hiob-Buches ist. Natürlich geht es auch um die Frage, warum Gott es zulässt, dass Menschen leiden. Ja, warum auch rechtschaffene und gottesfürchtige Menschen leiden, während manche Halunken ein Leben in Saus und Braus führen. Im Falle Hiobs ist es so, dass der Satan ihn und seinen Glauben auf die Probe stellen will. Woraus wir aber nicht schlussfolgern sollten, dass es sich grundsätzlich so verhält, wenn beispielsweise ein Christ viel Leid durchlebt. Also lässt sich aus dem Hiob-Buch allenfalls die Lehre ziehen, die wahren Ursachen bleiben uns manchmal verborgen. Auch deshalb, weil sie unseren menschlichen Verstand übersteigen. Das allerdings scheint mir nicht das große Hauptthema des Hiob-Buches zu sein. Dem kommen wir auf die Spur, wenn wir auf Hiobs Freunde hören, die ihn immer wieder dazu auffordern, Buße zu tun. Das lehnt er jedoch ab, weil er davon überzeugt ist, ein rechtschaffener und frommer Mann zu sein. Und dennoch wird er uns gegen Ende des Hiob-Buches als jemand begegnen, der schließlich zu Gott sagt, ich spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Die Begründung dafür steht im Vers davor. Ich hatte von dir, mein Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Dass ein gläubiger Mensch zu einer solchen Schlussfolgerung kommt, sollte uns zu denken geben. Offenbar geht es hier um eine Art der Buße, die sich nicht darin erschöpft, dass jemand seine Sünden bereut, sondern es geht um eine Hinwendung zu Gott und um völlige Hingabe. Im Neuen Testament in der Apostelgeschichte wird berichtet, wie Paulus in Philippi zu einem Gefängnisaufseher sagt, »Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.« Das ist, wenn man so will, eine sehr kurz gefasste Anleitung zum Gläubigwerden. Denn hier ist nicht einmal vom Bußetun die Rede. Aber die Aufforderung, Glaube an den Herrn Jesus, schließt das mit ein. Denn wenn sich jemand Jesus Christus zuwendet, dann kehrt er sich zugleich ab von seinem sündigen Leben. Sündig sein kann im Fall des Gefängnisaufsehers heißen, dass er tatsächlich etwas auf dem Kerbholz hatte, irgendeine unehrliche Tat, oder dass er irgendwelche Götzen verehrte. Es kann aber auch einfach nur bedeuten, dass der wahre Gott in seinem Leben bisher keine Rolle spielte. Was Paulus also diesem Gefängnisaufseher ans Herz legte und was Hiob meines Erachtens erst nach und nach gelernt hat, ist die Notwendigkeit einer Hinwendung zu Gott und einer völligen Hingabe an ihn. Und diese Lektion sollten gegebenenfalls auch Christen für sich annehmen, wenn sie, wie Hiob, den Eindruck haben, ich habe von dir, mein Gott, nur vom Hörensagen vernommen. Wir erreichen nun das 27. Kapitel des Hiob-Buches. Noch ist Hiob nicht an dem Punkt angelangt, von dem ich eben sprach. Denn in den Versen 1 bis 4 wird berichtet, und Hiob fuhr fort mit seinem Spruch und sprach, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert, und der Allmächtige, der meine Seele betrübt, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase. Meine Lippen reden nichts Unrechtes, und meine Zunge sagt keinen Betrug. Soweit die Verse 1 bis 4. Hiob beharrt also weiterhin darauf, dass er nichts getan hat, was Gott dazu veranlasst haben könnte, ihn so leiden zu lassen. Und wie schon zwischendurch in seinen vorangegangenen Reden angeklungen, unterstellt er Gott, ungerecht zu sein und ihm, Hiob, sein Recht zu verweigern. Nüchtern betrachtet besteht also eine ziemlich große Distanz zwischen ihm und Gott. Was ich vorhin über eine Hinwendung zu Gott und über eine völlige Hingabe sagte, das ist für Hiob zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt noch kein Thema. Auch seinen drei Freunden widerspricht er nochmals aufs Schärfste. Dazu die Verse 5 und 6. Hiob spricht, »Das sei ferne von mir, dass ich euch Recht gebe, bis mein Ende kommt, will ich nicht weichen von meiner Unschuld. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage.« Klingt ganz schön trotzig, nicht wahr? Auf jeden Fall sind seine Freunde mitschuldig an seiner störrischen Haltung. Durch ihre grundlosen Verdächtigungen haben sie ihn geradezu genötigt, auch nur die geringsten Selbstzweifel, die eventuell aufkommen könnten, abzuwehren. Das lässt ihn richtig tollkühn erscheinen, wie er mit Gott streiten und vor einem Gericht seine eigene Unschuld beweisen will, während die drei Freunde auf die Glaubenserfahrungen der Vorfahren und auf irgendwelche Naturgesetze verweisen. Aber was nützt schon diese Tollkühnheit, wenn Hiob als frommer und rechtschaffener Mann innerlich zu Gott auf Distanz geht? Mir ist es sehr wichtig, dass wir nachvollziehen können, was mit Hiob nicht in Ordnung ist, weil wir sonst das große Hauptthema des Hiob-Buches kaum begreifen können. Lassen Sie es mich deshalb zusätzlich anhand eines Psalmwortes erklären. In Psalm 51 heißt es an Gott gerichtet: Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz, das hört sich ziemlich negativ an. Aber man könnte diesen Text auch so umschreiben: Ich bin zerknirscht und völlig verzweifelt, weil ich dir nicht den Platz in meinem Leben eingeräumt habe, der dir zusteht. Aber dass mein Herz traurig darüber ist, das ist vor dir mehr wert als jedes andere Opfer, denn es zeigt, wie sehr ich mich nach dir sehne. Von einem geängsteten Geist und von einem geängsteten, zerschlagenen Herzen ist im Buch Hiob allerdings noch nichts zu sehen. Hiobs Freunde haben nichts anderes im Sinn, als ihm irgendeine ganz konkrete Sünde nachzuweisen, die er angeblich vor ihnen verheimlicht. Und Hiob seinerseits hält beharrlich dagegen. Ich fürchte, dass sich Christen manchmal ganz ähnlich wie Hiob verhalten. Sie besitzen genügend Selbstbewusstsein, um zu sagen: Ich glaube an Jesus Christus und halte fest an der Gerechtigkeit, die er mir schenkt. Aber sie haben völlig vergessen, wie es ist, mit einem geängsteten Geist und einem geängsteten, zerschlagenen Herzen vor Gott zu stehen, um noch einmal die Worte von Psalm 51 zu zitieren. Und was das Leid betrifft, das Hiob, aber auch andere Menschen erleben, so kann man es auf eine gewisse Weise mit der Sonne vergleichen. Jemand hat einmal gesagt: Die Sonne bringt Wachs zum Schmelzen, aber wenn sie auf einen Klumpen Lehm scheint, dann macht sie ihn trocken und hart. Will sagen, Leid kann dazu dienen, sich mit einem geängsteten Geist und einem geängsteten, zerschlagenen Herzen Gott völlig hinzugeben. Leid kann Menschen aber auch hart machen und zur Verbitterung führen. Zurück zu unserem Bibeltext, zu Kapitel 27, Vers 7 und folgende. Bei Hiob kann von einem zerschlagenen Herzen noch keine Rede sein. Im Gegenteil, seine Feinde, sprich alle, die ihm nicht zustimmen, würde er gern zerschlagen bzw. von Gott bestrafen lassen. Meinem Feind soll es gehen wie dem Gottlosen und dem, der sich gegen mich auflehnt, wie dem Ungerechten. Denn was ist die Hoffnung des Ruchlosen, wenn Gott mit ihm ein Ende macht und seine Seele von ihm fordert? Meinst du, dass Gott sein Schreien hören wird, wenn die Angst über ihn kommt? Oder kann er an dem Allmächtigen seine Lust haben und Gott allezeit anrufen? Ich will euch über Gottes Tun belehren, und wie der Allmächtige gesinnt ist, will ich nicht verhehlen. Siehe, ihr habt es selbst gesehen. Warum bringt ihr dann so unnütze Dinge vor? Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe des Tyrannen, das sie vom Allmächtigen bekommen. Werden seine Söhne groß, so werden sie eine Beute des Schwertes, und seine Nachkommen werden an Brot nicht satt. Die ihm übrig bleiben, wird der Tod ins Grab bringen, und seine Witwen werden nicht weinen. Wenn er Geld zusammenbringt wie Staub und schafft Kleider an, wie man Lehm aufhäuft, so wird er es zwar anschaffen, aber der Gerechte wird's anziehen und dem Unschuldigen wird das Geld zuteil. Er baut sein Haus wie eine Spinne und wie ein Wächter eine Hütte macht. Reich legt er sich nieder, aber wird's nicht noch einmal tun können. Tut er seine Augen auf, dann ist nichts mehr da. Es wird ihn Schrecken überfallen wie Wasserfluten. Des Nachts nimmt ihn der Sturmwind fort. Der Ostwind wird ihn wegführen, dass er dahin fährt, und wird ihn von seinem Ort hinwegwehen. Das wird er, gemeint ist Gott, über ihn den Gottlosen bringen und ihn nicht schonen. Vor seiner Gewalt muss er immer wieder fliehen. Man wird über ihn mit den Händen klatschen und über ihn zischen, wo er gewesen ist. Soweit die Verse 7 bis 23, eine Lektion darüber, was mit ungerechten und gottlosen Menschen geschehen wird. Und ziemlich unverhohlen lässt Hiob seine drei Freunde wissen, dass sie in seinen Augen gar nicht so weit davon entfernt sind, von ihm dazugerechnet zu werden. Denn er sagt, Vers 7, wer sich gegen mich auflehnt, dem soll es gehen wie dem Ungerechten. Wir erreichen nun Kapitel 28 und damit lassen wir die eigentliche Antwortrede Hiobs an seinen Freund Bildad hinter uns. Als nächstes folgt nun eine Art Loblied auf Gottes Schöpfung und auf seine Weisheit. Schon die Wortwahl lässt uns ahnen, dass es sich um wunderschöne Poesie handelt. Manche Eigenarten der hebräischen Dichtkunst lassen sich jedoch nur anhand des hebräischen Bibeltextes so richtig nachvollziehen. Gut erkennbar in der deutschen Übersetzung ist jedoch der sogenannte Parallelismus, der das gesamte Buch Hiob prägt. Immer wieder stoßen wir auf Sätze oder Satzteile, die sozusagen parallel verlaufen, die also das Gleiche aussagen oder die sich ergänzen. Auch der erste Vers aus Kapitel 28 enthält einen solchen Parallelismus. Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort. Beide Satzhälften besagen, dass man Edelmetalle nur an ganz bestimmten Stellen in der Erde findet. Dann kommen in Vers 2 die nicht so edlen Metalle an die Reihe, Eisen und Kupfer. Hören Sie nun die Verse 1 bis 5 im Zusammenhang. Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. Eisen bringt man aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und bis ins Letzte erforscht man das Gestein, das im Dunkel tief verborgen liegt. Man bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt. Vergessen ohne Halt für den Fuß hängen und schweben sie fern von den Menschen. Man zerwühlt wie Feuer unten die Erde, auf der doch oben das Brot wächst. Fast könnte man diesen Abschnitt als Loblied auf die versteckten Bodenschätze bezeichnen. Gott wird für das gepriesen, was sich alles an Wertvollem im Erdboden verbirgt. Dann wird unser Blick ganz kurz auf das gelenkt, was sich auf der Erdoberfläche abspielt. Metalle oder Edelsteine findet man dort in der Regel nicht. Aber dafür wächst dort das lebensnotwendige Brot, beziehungsweise das Getreide, das man für die Brotherstellung benötigt. Ab Vers 6 geht die Erkundung unter Tage dann weiter. Man findet Saphir in ihrem Gestein und es birgt Goldstaub. Den Steig dahin hat kein Geier erkannt und kein Falkenauge gesehen. Das stolze Wild hat ihn nicht betreten und kein Löwe ist darauf gegangen. Auch legt man die Hand an die Felsen und gräbt die Berge von Grund aus um. Man bricht Stollen durch die Felsen und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. Man wehrt dem Tröpfeln des Wassers und bringt, was verborgen ist, ans Licht. Wo will man aber die Weisheit finden und wo ist die Stätte der Einsicht? Soweit die Verse 6 bis 12. Der letzte Vers macht deutlich, worauf Hiob hinaus will. Es gibt wesentlich wertvollere Dinge als Silber, Gold und Saphire, nämlich die Weisheit. Um sie zu finden, muss man sich anstrengen. Aber Anstrengung allein reicht nicht aus. Ohne Gottes Hilfe wird man vergeblich nach ihr buddeln. Über die Weisheit sagt Hiob, weiter ab Vers 13, niemand weiß, was sie wert ist, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht, und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Man kann nicht Gold für sie geben, noch Silber darwägen, sie zu bezahlen. Ihr gleicht nicht Gold von Ophir oder kostbarer Onyx und Saphir. Gold und edles Glas kann man ihr nicht gleich achten und sie eintauschen um güldenes Kleinod. Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. Wer Weisheit erwirbt, hat mehr als Perlen. Topas aus Kusch wird ihr nicht gleichgeschätzt und das reinste Gold wiegt sie nicht auf. Woher kommt denn die Weisheit, und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen den Vögeln unter dem Himmel. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört. Gott weiß den Weg zu ihr, er allein kennt ihre Stätte. Soweit die Verse 13 bis 23. So schön sich dieses Loblied auf Gottes Schöpfung und seine Weisheit auch anhört, gleichzeitig schwingt doch auch ein Vorwurf an Hiobs Freunde mit. Ihre Weisheit, die sie Hiob aufzwingen wollten, indem sie ihn mit ihren Reden überhäuften, ihre Weisheit ist mit Gottes Weisheit überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, ihre Worte haben Hiob absolut nicht ermutigt, und sie haben ihn auch kein Stück näher zu Gott gebracht. Interessant finde ich die Formulierung in Vers 22. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von der Weisheit Gottes gehört. Natürlich ist dies eine sehr bildhafte Ausdrucksweise, denn weder der Abgrund noch der Tod können wirklich sprechen. Aber es gab und gibt bis heute Menschen, die meinen, die von Gott gesetzte Grenze des Todes irgendwie überwinden zu können. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., als die Beschwörung von Geistern in manchen Gesellschaftsschichten als Zeitvertreib praktiziert wurde, da versuchte ein junger Mann auf ungewöhnliche Weise gegen den Spiritismus Front zu machen. Er war der Sohn eines jüdischen Rabbiners und wurde unter dem Künstlernamen Houdini später weltberühmt. Seine Zauber- und Entfesselungskünste wurden von vielen Leuten mit übernatürlichen Kräften in Verbindung gebracht. Er verneinte das jedoch und enthüllte sogar viele Betrügereien von bekannten Geisterbeschwörern. Außerdem behauptete er, jede Zauberei mit ganz irdischen Tricks nachmachen zu können. Seinen Kampf gegen den Spiritismus setzte Houdini sozusagen auch noch nach seinem Tod fort. Er hatte nämlich mit seiner Frau ein Geheimwort vereinbart, an dem sie später erkennen sollte, ob es irgendwelchen Geisterbeschwörern tatsächlich gelingen würde, nach seinem Tod Kontakt mit ihm aufzunehmen. Doch das gelang natürlich niemandem. Der Blick in die jenseitige Welt blieb ihnen verwehrt. Ja, auf diesem Weg kann niemand sein Wissen über Gott erweitern oder die Weisheit Gottes erforschen. Oder, wie Hiob es bildlich ausdrückt, der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von der Weisheit Gottes gehört. Und hier nun aus unserem Bibeltext, aus dem Hiob-Buch Kapitel 28, die restlichen Verse 24 bis 28. Hiob führt sein Lob auf Gottes Schöpfung und auf seine Weisheit fort, indem er spricht: Denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg, damals schon sah er sie und verkündigte sie, bereitete sie und ergründete sie und sprach zum Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Soweit die letzten 5 Verse aus Kapitel 28. Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, den 3 Freunden Hiobs ist es nicht gelungen, den Leidenserfahrungen Hiobs wirklich auf den Grund zu gehen. Sie vermuten irgendeine konkrete Sünde als Ursache, die er vor ihnen verheimlicht und die er auch vor Gott nicht bereinigen will. Hiob wiederum haben wir als einen Mann kennengelernt, der fast schon stolz auf seine Rechtschaffenheit ist. Tollkühn fordert er Gott dazu auf, mit ihm zu rechten. Außerdem möge Gott doch bitteschön sein angeblich ungerechtes Verhalten gegenüber Hiob korrigieren. Für mich ist Hiob deshalb das Musterbeispiel eines Mannes, der einerseits nach Gottes Willen fragt und sich daran hält. Am Anfang des Hiob-Buches wurde ja auch berichtet, wie er sich um seine Kinder sorgte und sogar Opfer für sie darbrachte, für den Fall, dass sie sich gegen Gott versündigt haben sollten. Aber dass Hiob Gott wirklich nahe steht, das kann man wohl kaum behaupten. Meiner Meinung nach fehlt ihm eine völlige Hinwendung zu Gott und eine Hingabe, die von Herzen kommt. Welche Rolle spielt denn nun die Frage nach dem Leid im Hiob-Buch? Nun, für Hiob spielen seine körperlichen und seelischen Qualen selbstverständlich eine große Rolle. Mit der Möglichkeit, dass Gott dem Satan die Erlaubnis gegeben hat, Hiobs Glauben auf die Probe zu stellen, mit dieser Möglichkeit hat er und haben auch seine drei Freunde selbstverständlich nicht gerechnet. Alle vier werden hoffentlich daraus lernen, mit ihren Schlussfolgerungen künftig vorsichtiger zu sein. Denn Gott lässt sich nicht in die Karten schauen. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass die Frage nach dem Leid im Hiob-Buch nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ungefähr vergleichbar mit der Rolle des, sagen wir mal, mit der Rolle des großen Fisches im Jona-Buch. Denn während es dort im Kern um die Beziehung zwischen Jona und Gott geht, geht es im Hiob-Buch um die Beziehung zwischen Hiob und Gott. Gleich am Anfang des Hiob-Buches kann man nachlesen, wie sehr Hiob von Gott wertgeschätzt wird. Es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. So lautet Gottes Urteil über ihn. Dennoch wird im letzten Kapitel berichtet, dass Hiob es bedauert, Gott nur vom Hörensagen gekannt zu haben. Wir werden die weitere Entwicklung, die zwischen diesen beiden Punkten liegt, im Blick behalten. Deshalb herzliche Einladung an Sie, auch bei der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei zu sein.